Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Mit diesen Worten legt Johannes zu Beginn seines Evangeliums ein Zeugnis ab. Und dieses Zeugnis beinhaltet eine Person, die hier als Wort bezeichnet wird und von dem nichts, mit dem nichts anderem gemeint ist als der Herr Jesus selbst. Und Johannes legt Zeugnis ab über diesen Herrn Jesus. Jesus, der nicht einfach irgendein Mensch ist. Nein, wie sagt er das in Johannes 1, Vers 14? Er hatte eine Herrlichkeit, und zwar die Herrlichkeit des Vaters. Und diese Herrlichkeit, die Johannes in dem Herrn Jesus sah, sie war etwas ganz Besonderes, denn sie offenbarte den Menschen Gott selbst. So lesen wir ein paar Verse weiter in Vers 18, da schreibt er: Niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, hat Aufschluss über ihn gegeben. Diese Erkenntnis über den Herrn Jesus, diese Erkenntnis darüber, wer Gott ist, hatte für den Johannes eine lebensveränderte Auswirkung und so auch vielen anderen Gläubigen nach ihm. Die Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes hatte weitreichende Folgen für sein Leben. Wir möchten heute weitergehen in der Predigtreihe zum Matthäusevangelium, die Sascha und ich angefangen haben. Und wir halten fest, das Matthäusevangelium, es handelt von dem Herrn Jesus als Messias und König. Und wir möchten in dieser Predigtreihe einige Schwerpunkte setzen. Wir möchten uns die Person und das Wesen des Königs anschauen. Wir möchten uns das Reich dieses Königs anschauen. Und wir möchten uns das Volk in diesem Königreich anschauen. Und thematisch befinden wir uns noch in diesem ersten Block, in dem Block Person und Wesen des Königs. Und wir haben auch schon in vergangenen Predigten einige Aspekte betrachtet. Wir haben uns zum Beispiel angeschaut, wie dieser König angekündigt wurde und wie er erschienen ist. Wir haben gesehen, dass er gekommen ist auf diese Welt in sein Eigentum, aber dass sein eigenes Volk ihn eigentlich gar nicht erwartet hat, auch sich nicht wirklich für ihn interessiert hat. Die einzigen, die sich für ihn interessierten, waren Weise aus dem Morgenland, die eine weite Reise hinter sich hatten, um ihn zu suchen. Wir haben uns auch die Vollmacht des Königs angeschaut, die hat uns Sascha letztes Mal näher gebracht. Wir haben geschaut, wie wird diese Vollmacht des Königs im Matthäus-Evangelium eigentlich erkennbar und vor allem auch, welche Auswirkungen hat diese Vollmacht auf mein persönliches Leben. Und heute wollen wir zu einem letzten Teil in diesem ersten Block, die Person und das Wesen des Königs, kommen. Wir wollen uns heute die Herrlichkeit des Königs anschauen. Die Herrlichkeit, von der Johannes hier in seinem ersten Kapitel ein Zeugnis ablegt. Die Herrlichkeit, die nach ihm noch vielen Menschen begegnet ist. Die Herrlichkeit, von der wir gerade in dem Lied auch gesungen haben, vor der wir unser Knie beugen möchten. Bevor wir jetzt näher in dieses Thema einsteigen, möchte ich noch gemeinsam mit uns beten. Himmlischer Vater, wie unwürdig sind wir, in deine Gegenwart zu kommen. Wenn wir dich anschauen und vor allem auch deinen Sohn, dann erkennen wir seine große Herrlichkeit und ja, werden völlig ergriffen davon und sehen, wie schwach und klein wir doch wirklich sind. Und genauso schwach und klein bin auch ich hier vorne. Wer bin ich, dass ich irgendetwas zu deiner Herrlichkeit sagen kann, Herr? Ich kann es gar nicht in Worte vernünftig ausdrücken. Und deswegen bitten wir dich, Herr, dass du sprichst, dass du in unsere Herzen wirkst, dass wir doch erkennen, was deine Herrlichkeit ist, dass wir von ihr ergriffen werden und dass sie ja auch eine Auswirkung auf unser Leben hat. Bitte segne uns jetzt beim Nachsinnen über dieses Thema. Amen. Ich habe die heutige Predigt in drei Hauptpunkte untergliedert. Wir möchten uns zunächst in aller Kürze erstmal mit dem Begriff Herrlichkeit selbst auseinandersetzen, möchten schauen, was das eigentlich bedeutet. Und dann möchten wir uns anschauen, wie die Herrlichkeit des Herrn Jesus im Matthäus-Evangelium eigentlich gezeigt wird. nachdem wir das getan haben, möchten wir zum Schluss auch einige Überlegungen anstellen, was für eine Bedeutung diese Herrlichkeit des Herrn Jesus eigentlich für mein persönliches Leben auch hat. Nun, ich möchte vielleicht erstmal einfach in den Raum fragen, die Frage an euch stellen, was bedeutet eigentlich Herrlichkeit? Hat vielleicht jemand, werft einfach ein paar Worte in den Raum, was für Synonyme gibt es, was versteht ihr unter diesem Begriff Herrlichkeit?
Reinheit.
Pracht. Glanz, ja. Weitere Ideen? Ihr merkt, also ihr geht, ja.
Größe,
ja. Sehr gut. Ihr merkt, das ist gar nicht so einfach. Euch geht es genauso wie mir, ehrlich gesagt, in der Vorbereitung. Das ist so ein Begriff, den man gar nicht so im Alltag vielleicht gebraucht oder zumindest nicht bewusst gebraucht. Nun, wenn wir das Wort Herrlichkeit im Duden nachschlagen, dann sehen wir unter der Definition auch tatsächlich schon die Dinge, die ihr erwähnt haben. Herrlichkeit meint etwas Großartiges, damit ist jetzt nicht unbedingt eine körperliche oder physische Größe gemeint, sondern einfach ja, die Größe an sich. Es ist etwas Prachtvolles, das wurde auch schon genannt, erwähnt, also die Herrlichkeit ist etwas Prachtvolles. Es ist etwas von höchster Schönheit, etwas, was über allem anderen steht. Und der Begriff Herrlichkeit, der kann auch auf unterschiedliche Dinge angewendet werden. Wir reden zum Beispiel manchmal von der Herrlichkeit der Natur, wenn wir in der Natur unterwegs sind. Und damit meinen wir, dass diese Natur in ihrer Schönheit, in ihrer Pracht glänzt und wir davon ergriffen und erstaunt sind. Oder wir sagen auch davon, wenn wir morgens aufstehen, ach, was für ein herrliches Wetter haben wir doch. Ja, damit meinen wir einen Zustand, den jetzt die Natur hat, dass das Wetter für unser Empfinden jetzt gerade sehr schön ist. Also alles in allem ist es ein Ausdruck von etwas Gutem, etwas Erfreulichem, etwas, was der Seele gut tut, was uns ein gutes Gefühl verleiht. Ja, und etwas Herrliches, wenn etwas herrlich ist, dann wird es im Allgemeinen auch von Menschen bewundert und bestaunt. Aber dabei gilt auch, dass nicht zwingend alle Menschen von der Herrlichkeit einer Sache Erkenntnis haben. Zum Beispiel kann es da jemanden geben, der in ein Museum geht und sich gewisse Kunstgemälde anschaut und dann dieses eine Gemälde vor sich hat und sagt, Mensch, welch ein herrliches Kunstgemälde. Und sicherlich ist dabei auch eine gewisse subjektive Meinung vorhanden. Und diese Herrlichkeit, die diese Person jetzt gerade in dem Bild sieht, muss nicht zwingend auch bei anderen Menschen vorliegen. Auch sie können vielleicht dieses Bild sehen, aber es könnte sein, dass sie diese Herrlichkeit nicht erkennen. Um einfach auch ein Beispiel dazu zu geben, nehme ich mal das Beispiel der Mathematik. Ich habe ja kürzlich erst mein Studium abgeschlossen und in meinem Studienplan gab es so vor, dass es in 3 Semestern das Fach Mathe geben sollte. Und ich bin euch ganz ehrlich, liebe Gemeinde, ich hatte zu Beginn die allergrößte Not oder auch Sorge mit diesem Fach. Ich hatte wirklich die Sorge, dass ich das Mathefach nicht schaffen werde. Ich war mir eigentlich relativ sicher, alle anderen Fächer, vor allem die BWL-Fächer, die werde ich schon hinbekommen. Aber Mathe würde vielleicht sogar so schwierig sein, dass ich mein ganzes Studium nicht schaffen könnte. Und ja, Unimathe ist ja auch noch mal ein bisschen anders als Schulmathe. Und ich hatte, muss ich euch gestehen, anfangs wirklich Probleme. Und die Welt der Mathematik ist wirklich eine Welt für sich. Man muss richtig in ihr eintauchen. Man muss ein Mathe-Denkmuster entwickeln für sich, um überhaupt zu verstehen, ja, was geht in dieser Welt eigentlich vor sich. Und ich sage euch wirklich, am Anfang war es wirklich schlimm für mich, in den Vorlesungen zu sitzen. Und dann mit der Zeit wurde es noch immer schlimmer. Es war so schlimm, dass ich irgendwann wirklich an dem Punkt angekommen bin, wo ich gedacht habe, ich muss dieses Studium aufgeben. Ich verstehe einfach dieses Fach nicht, ich verstehe diese Komplexität nicht. Aber dann im 3. Semester kam ich tatsächlich an einem Punkt, an dem ich das Verfahren von der Beweisführung in der Mathematik auf einmal so verstehen durfte und verstanden habe. Und an diesem Punkt wurde mir auf einmal die gesamte Schönheit, man könnte vielleicht auch sagen, die Herrlichkeit der Mathematik offenbar. Auf einmal erkannte ich, welche Genialität in so einer einfachen Formel steckt, was für eine Eleganz dahinter ist. Und Marina kann das vielleicht bezeugen, dann habe ich mal ein paar alte Klausuren aus dem 1. und 2. Semester rausgekramt und ich habe echt mich totgelacht darüber, wie ich das schwer finden konnte, weil ich einfach verstanden habe, Mensch, das ist doch einfach so genial gemacht, es ist so einfach. Und in dem Moment hat es angefangen, dass mir Mathe richtig Spaß gemacht hat. Da, wo andere Fragezeichen im Kopf hatten, im Gesicht hatten, da erkannte ich plötzlich diese Herrlichkeit von Mathe. Und ich muss euch sagen, sich damit zu beschäftigen, hat mir auch Gott nochmal wirklich groß gemacht. Weil ich gesehen habe, dass ja Gott dahinter steckt, der sich all das ausgedacht hat. Was für eine Symmetrie da vorhanden ist. Und ich kann euch sehr, wer sich mal damit beschäftigen möchte, auch die Serie von Arte empfehlen über Mathewelten. Da sind immer Kurzvideos darüber, über gewisse komplexe Themen. Sehr schön einfach aufbereitet. Es versetzt einen einfach in Staunen, was Gott geschaffen hat. Ja, wie bin ich auf diese Herrlichkeit von Mathe gestoßen? War das jetzt so, dass ich Lust hatte, mich damit zu beschäftigen? Nein, wir müssen ganz klar sagen, die Umstände haben mich dazu gezwungen. Und ich musste mich viel mit Mathe auseinandersetzen. Ich musste Stunden, Wochen, Nächte investieren. Es hat viel Kraft, viel Nerven von mir und bestimmt auch von meiner Frau gekostet, die sich das alles anhören musste. Aber es hat sich am Ende doch gelohnt. Herrlichkeit beschreibt die Größe, die Schönheit einer Sache, aber sie kann manchmal auch dem Betrachter verborgen sein. Es kann sein, dass eine Herrlichkeit da ist, aber nur von einer kleinen Gruppe erkannt. Wir wollen zu dem zweiten Punkt kommen, die Herrlichkeit Jesu im Matthäusevangelium. Ich habe eingangs erwähnt, dass Matthäus den Herrn Jesus als König und Messias in dem Evangelium vorstellt. Und das haben wir ja auch in den letzten Predigten gesehen, zum Beispiel über die Vollmacht. Wir haben gesehen, dass Jesus durchaus Vollmacht hatte, große Vollmacht, dass er viele Wunder getan hat und dass er letztendlich auch von Gott bestätigt wurde. Und somit erwarten wir, wenn wir das Matthäus-Evangelium lesen, dass dieser König in seiner ganzen Herrlichkeit, in seiner ganzen Pracht dargestellt wird. Eine Herrlichkeit, die seine Autorität widerspiegelt, die seine Macht, seine Schönheit und all das, seine ganze Pracht uns zeigt. Ja, und ich habe einfach das Evangelium durchgelesen in der Vorbereitung und ein paar Stellen aufgeschrieben, die ich in Verbindung mit diesem Begriff der Herrlichkeit Jesu gebracht habe. Wir werden jetzt nicht alle anschauen, aber ich möchte mit euch doch gemeinsam durch einige Stellen gehen und mit euch gemeinsam diese Herrlichkeit Jesu anschauen. Mir ging es bei diesen Stellen nicht nur darum, dass das Wort Herrlichkeit in dem Vers vorkam, sondern es ging mir vor allem auch darum zu gucken, Dinge, die mit der Herrlichkeit Jesu zu tun haben, mit der Herrlichkeit eines Königs. Zum Beispiel, wie er gelebt hat, was er getan oder gesagt hat, mit wem er verkehrt ist oder auch wie mit ihm umgegangen wurde. Wir wollen uns einige Stellen nur exemplarisch anschauen und wollen uns eben diese Frage stellen, wo wird die Herrlichkeit Jesu erkennbar? Und ich habe es ganz grob untergliedert und wir beginnen zunächst mit den Umständen seiner Herkunft. Wenn wir an die Abstammung oder die Herkunft eines Königs denken, dann ist die Blutslinie eines Königs sowie seine Geburt und auch seinen Wohnort, seine Wohnung sehr wichtig. Und lass uns gemeinsam Matthäus 1 aufschlagen, Verse, die wir auch schon einige Male gelesen haben. Matthäus beginnt mit dem Geschlechtsregister. 1 Vers 1 fasst dieses Geschlechtsregister recht gut zusammen. Er zeigt nämlich die Königslinie Jesu auf. Das schreibt der Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Also er zeigt direkt diese Verknüpfung Jesu mit David, dem König David und auch Abraham. Nun, in der ersten Predigt über das Erscheinen des Königs haben wir aber eine Sache in diesem Geschlechtsregister bereits festgestellt. Und zwar, dass diese reichlich bestückt ist mit fehlerhaften Personen. Allein wenn wir uns die Frauen, die hier in diesem Geschlechtsregister erwähnt werden, was schon an sich etwas Verwunderliches ist, aber allein wenn wir uns schon diese Frauen anschauen, dann sehen wir, dass diese Unvollkommenheit des Menschen doch durchscheint. Keine der erwähnten Frauen hatte ein ursprüngliches Anrecht auf die Möglichkeit, in die Königslinie des Herrn Jesus aufgenommen zu werden. Sie hatten vorher gar nichts mit dieser Königslinie zu tun. Nein, drei der Frauen waren gar keine Israelitinnen. Und zwei davon, Tamar und Bathseba, sie kamen nur durch direkte Sünde in diese Königslinie hinauf. Also wir sehen nichts unbedingt Rühmliches oder Herrliches darin. Wir gehen ein Kapitel weiter, in Kapitel 2. Da sehen wir die Umstände der Geburt dieses Königs. 2 Vers 1. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem, und wir wissen aus anderen Evangelien, dass er in einem Stall geboren wurde, in einer Krippe. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Das Volk Israel interessierte sich überhaupt nicht für diesen König, nur irgendwelche Heiden aus dem Ausland. Ja, und König Herodes beabsichtigte sogar seine Ermordung. Und wir gehen noch ein bisschen weiter zu Kapitel 8. Da wird uns etwas von dem Wohnort dieses herrlichen Königs geschildert. Matthäus 8, Vers 18 bis 20. Als aber Jesus die große Volksmenge um sich sah, befahl er, ans jenseitige Ufer zu fahren. Und ein Schriftgelehrter trat herzu und sprach zu ihm, Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Einem König gebührt doch ein prunkvoller Palast, gutes Essen, ein warmes Bett, gute Gemeinschaft. Nein, der Herr Jesus sagt, ich habe nichts, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Wir halten also fest, weder die Herkunft des Herrn Jesus, seine Geburt, sein Wohnort, gar nichts davon steht irgendwie in irgendeiner Art und Weise für eine Art Herrlichkeit, wie wir sie uns vorstellen. Weiter wollen wir uns mit dem beschäftigen, wer sein Gefolge war, seine Entourage, die Leute, mit denen er sich umgeben hat. Ein großer König ist umgeben von vielen Dienern. Er hat Hofbeamte um sich, Berater, Weise, mit denen er sprechen kann, ein großes Heer und so weiter und so weiter. Lass uns Matthäus 4 aufschlagen, Kapitel 18 bis Matthäus Kapitel 4, Vers 18 bis 22. Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und dessen Bruder Andreas, die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er in einem Schiff zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und dessen Bruder Johannes, mit ihrem Vater Zebedäus, ihre Netze flicken, und er berief sie. Da verließen sie sogleich das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Das sind jetzt hier nur 4 der erwähnten 12 Jünger von dem Herrn Jesus, aber wir kennen auch die Hintergründe der anderen Jünger. Die nächsten Menschen, mit denen Jesus sich ständig umgeben hat, seine engsten Nachfolger, ja, wir schauen ihr Leben an und wir stellen fest, Mensch, das waren ganz einfache Leute. Fischer, Handwerker, nicht besonders groß gebildet, manchmal sogar gesellschaftlich verachtet. Niemand dieser Personen erscheint in unseren Augen, dass sie besonders dafür geeignet sind, einem großen, herrlichen König in seiner Gegenwart zu sein, ihm nachzufolgen, mit ihm zu gehen. Nein, sie sind einfache Fischer. Wir gehen nochmal zu Kapitel 8 weiter. Verse 1 bis 3, das ist unmittelbar nach der Bergpredigt. Kapitel 8, Vers 1 bis 3, dort heißt es, als er aber von dem Berg herabstieg, folgte ihm eine große Volksmenge nach. Und siehe, ein Aussätziger kam, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Jesus war in Gesellschaft mit dem Abschaum des Volkes. Wir müssen uns das mal vorstellen, was es bedeutete, dass da ein Aussätziger zu ihm kam. Etwas Unreines in den Augen der Israeliten. Und ja, wir können davon ausgehen, dass der vielleicht schon lange keine Berührung mehr hatte, keine Umarmung mehr hatte. Und er kommt zu diesem herrlichen König. Und sagt, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und was steht hier? Der Herr Jesus nahm Abstand von ihm und hat ihm gesagt, ja, bleib mal da hinten, du kannst rein sein. Nein, Vers 3, und Jesus streckte die Hand aus und rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Kapitel 9, ab Vers 9 bis 12. Und als Jesus von da weiterging, sah er einen Menschen an der Zollstätte sitzen, und der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch saß, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Jesus aber sprach, als er es hörte, sprach zu ihnen: Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Jesus war in Gesellschaft mit dem Abschaum, dem Überrest des Volkes. Und wisst ihr, wir müssen uns das nicht so romantisch vorstellen, dass er da gemütlich mit den Leuten saß und sich unterhalten hat. Es kann gut sein, dass diese Leute nicht wussten, wie man sich richtig am Tisch verhält. Dass sie, ja, sie waren Leute von der Straße und sie redeten sicherlich auch wie Leute von der Straße. Sie verhielten sich wie Leute auf der Straße. Es kann gut sein, dass sie nicht in jeder Situation wussten, welche Worte man am besten wählt, was man anspricht und was man lieber nicht anspricht, wie man sich gepflegt ausdrückt. Ja, und sicherlich riskierte der Herr Jesus auch den einen oder anderen schiefen Blick der normalen Menschen, die ja herabgeschaut haben auf diese Gruppe. Also wir halten fest, weder nahestehende Personen des Herrn Jesus noch generell die anderen Nachfolgen wiesen ja ein gewisses gesellschaftliches Niveau auf, das sie erfüllten, einen gewissen gesellschaftlichen Status. Sie waren völlig einfache Menschen ohne besondere Herrlichkeit. Und dann sehen wir die Herrlichkeit des Herrn Jesus auch noch in dem Auftreten und in seinem Dienst. Ein würdiger König, der verhält sich würdevoll und erhaben. Er hat nichts mit dem niederen Volk zu tun, er lässt sich bedienen, er wird verehrt und bestaunt, er ist der Größte in seinem Reich, und wer auch immer sich ihm widersetzt, der wird erbarmungslos gerichtet. Wir sind ja schon in Matthäus 9, lasst uns weiter zu Vers 35 und 36 gehen. Dort heißt es: Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte sie in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Und es war so, dass alle zu ihm kommen konnten. Da war nicht eine exklusive Gruppe. Es war nicht die Elite, die zu ihm kommen durfte. Oder die ja das Geld auf den Tisch legen konnten. Die ihm vielleicht auch etwas hätten zurückgeben könnten in irgendeiner Art und Weise. Nein, jeder konnte zu ihm kommen und er heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Und ich finde es so bemerkenswert in Vers 36, dort heißt es: Und er empfand Mitleid mit ihnen. Er empfand Mitleid mit seinem Volk. Ja, es gibt oder gab schon immer auch mal gute Könige, aber sicherlich kommt keiner an den Herrn Jesus heran. Er hatte eine tiefe Liebe zu seinem Volk, obwohl er wusste, dass einige von ihm auch nur aus selbstsüchtigen Gründen ihm nachfolgten. Wir gehen noch einmal weiter, Kapitel 11, Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Da sagt er: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Welch warmherzige Worte von einem herrlichen König. Obwohl er das schon zu einem Zeitpunkt spricht, wo ein Teil des Volkes ihn auch schon abgelehnt hat. Lass uns weiterblättern zu Kapitel 20. Dort sehen wir etwas über den Dienst des Herrn Jesus. Kapitel 20, Vers 24 bis 28. Und als die Zehn es hörten, wurden sie unwillig über die beiden Brüder. Also kamen nochmal zwei andere dazu und die hatten etwas gefragt. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener, und wer unter euch der Erste sein will, sei euer Knecht. gleich wie, also jetzt gibt er ein Beispiel, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ein herrlicher König, der nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern selbst zu dienen, ja sogar so sehr zu dienen, dass er sein Leben hingibt. Ja, und dann noch eine kurze Sache in Kapitel 21, Vers 6 und 9, das Auftreten dieses Königs. Dort geht es um den Einzug in Jerusalem. Wir lesen in Kapitel 21, Vers 6 bis 9. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und brachten die Eselinnen und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf dem Weg, und die Volksmenge, die vorausging und so weiter, wir kennen die Stelle, sie rühmen den einziehenden Herrn Jesus. Aber auch da sehen wir, er kommt nicht an einem roten Ferrari, ja, wie wir es vielleicht uns heute vorstellen würden. Er kommt nicht mit einem ausgerollten roten Teppich. Sein Auftreten ist durch und durch demütig. Auf einem einfachen Esel. Und nur ein paar Verse weiter, Vers 17, nachdem er den Tempel gereinigt hat, lesen wir, er geht wieder aus der Stadt hinaus und übernachtet doch in Bethanien. Wir sehen auch hier, weder das Auftreten noch der Dienst an dem Volk ist geprägt von Herrlichkeit, die wir uns so vorstellen. Nein, eher das Gegenteil. Jesus nahm die niedrigsten Aufgaben an. Und ich hoffe, ihr könnt mit der Zeit so erkennen, oder sicherlich habt ihr das erkannt, wohin die Reise mit diesen Stellen hingeht. Die Reise mit der Frage, wie ist Jesu Herrlichkeit in Matthäus dargestellt? Wir betrachten all diese verschiedenen Perspektiven in seinem Leben, und je mehr wir uns damit beschäftigen, umso schlimmer wird das Bild. Wir erkennen immer mehr, dass diese Herrlichkeit gar nicht vorhanden ist. Und es bleibt gar nicht erst bei einer neutralen Haltung. Es bleibt gar nicht dabei, dass die Menschen einfach dann sagen, okay, wir sehen ihn halt nicht. Nein, wir wissen, im Evangelium wird berichtet, dass es eine wachsende Ablehnung in diesem Volk gibt. Und ja, lasst mich diese Verse wirklich noch gemeinsam lesen, weil das wirklich so wichtig ist. Kapitel 27, Vers 26. Auszugsweise lesen wir aus dem Kapitel. Weil das wirklich der Höhepunkt, könnte man so sagen, ist. Der Höhepunkt der, in Anführungsstrichen, Herrlichkeit des Herrn Jesus. Matthäus 27, ab Vers 26. Da gab er ihnen den Barabbas frei, Jesus aber ließ er geißeln und übergab ihn zur Kreuzigung. Dann nahmen die Kriegsknechte des Statthalters Jesus in das Prätorium und versammelten die ganze Schar um ihn. Und sie zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel um und flochteten eine Krone aus Dornen, setzten sie auf sein Haupt, gaben ihm ein Rohr in die rechte Hand und beugten vor ihm die Knie, verspotteten ihn und sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden. Dann spuckten sie ihn an und nahmen das Rohr und schlugen ihn auf das Haupt. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und legten ihm seine Kleider an, und sie führten ihn ab, ihn zu kreuzigen. Weiter Vers 36. Und sie saßen dort und bewachten ihn, und sie befestigten über seinem Haupt die Inschrift seiner Schuld: Dies ist Jesus, der König der Juden. Dann wurden mit ihm zwei Räuber gekreuzigt, einer zur Rechten, der anderen zur Linken. Die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und so weiter. Das ist er. Das ist euer herrlicher König der Juden. Liebe Geschwister, wie tief kann ein Mensch fallen? Wir reden hier schon lange nicht mehr von einer fehlenden Herrlichkeit. Nein, wir reden hier von Schande, von Schmach und Verachtung. Hier ist wirklich der Höhepunkt der Erniedrigung Jesu zu sehen. Tiefer kann und wird ein Mensch niemals steigen. Wir kommen zur Ausgangsfrage zurück. Wie zeigt sich Jesu Herrlichkeit im Matthäusevangelium? Wir stellen fest, seine Herrlichkeit ist sichtbar nicht vorhanden. Sein Leben ist geprägt von nicht beachtet werden, von Demut, von Unscheinbarkeit. Aber das Schöne ist, liebe Geschwister, nur weil diese Herrlichkeit nicht sichtbar war, heißt es nicht, dass sie nicht vorhanden ist. Wir haben das in der Einleitung in diesem Beispiel mit der Mathematik gesehen. Manchmal braucht es Energie, um die Herrlichkeit in einer Sache zu erkennen. Die Herrlichkeit Jesu war für den Menschen im Allgemeinen aufs Erste nicht sichtbar. Es heißt aber nicht, dass sie nicht für einige zumindest erkennbar waren. Und wir sehen tatsächlich auch im Matthäusevangelium, dass einige, eine kleine Gruppe an Menschen, diese Herrlichkeit erkennen durfte. Auch dazu nur in Kürze ein paar exemplarische Stellen. Ich werde es auch etwas abkürzen wegen der Zeit. Lass uns Matthäus 12 aufschlagen, wo uns von zwei Gruppen von Menschen, will ich es jetzt mal so darstellen, berichtet wird. Matthäus 12, Vers 22 bis 24. Da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, der blind und stumm war, und er heilte ihn, sodass der Blinde und Stumme sowohl redete als auch sah. Und die Volksmenge staunte und sprach: Ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Also sie stellen hier ganz konkret die Frage: Mensch, das kann doch nur der Messias. Ist das jetzt nicht der Messias? Als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie: Dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Also wir sehen hier diese zwei Gruppen von Menschen. Die einen, die ja irgendwie auf einmal verstanden: Moment, hier passiert etwas sehr Außergewöhnliches. Dieser Jesus ist nicht einfach irgendein Prophet. Nein, er tut hier etwas, was nur der Messias kann. Und es ist die andere Gruppe, die sagt: Nee, 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 der muss einen Dämon haben, der kommt von Teufel selbst. Und es ist sehr interessant zu sehen, wer lehnt hier ab und wer nimmt ihn an? Wer erkennt hier die Herrlichkeit und wer nicht? Es ist interessant, die religiöse Führung des Volkes, sie war es, die die Herrlichkeit Jesu nicht erkannte. Nein, es waren die Einfachen, das Schwache, die geistlich Ungebildeten, die diese tiefe Wahrheit doch erfassten. Lesen noch Matthäus 16, Vers 13 bis 16. Da geht es um das Zeugnis auch seiner Jünger. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea in Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Sie sprachen: Etliche für Johannes den Täufer, andere für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Da sprach er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Eine kleine Gruppe, Menschen, die sich demütigen über diesen großen Herrn, sie dürfen diese Herrlichkeit erfahren. Und es geht dann noch weiter in Kapitel 17, das werde ich jetzt nicht mit euch lesen, aber auch da sehen wir dann die Verklärung Jesu auf dem Berg, wo er anfängt zu erstrahlen. Und von dieser kleinen Gruppe der Jünger nimmt er sogar nur zwei mit. Und diese zwei dürfen in ganz besonderer Weise nochmal die Herrlichkeit Jesu sehen. Also den Menschen war die Herrlichkeit Jesu nicht einfach so immer offenbar. Es war oftmals eher einer kleinen, nahestehenden Gruppe, den Glaubenden. Es gab schon Zeiten, wo auch große Menschenmengen den Herrn Jesus folgten. Aber wir haben gesehen, dann, wenn Jesus mit seiner Lehre kam, was es bedeutet, ihm nachzufolgen zum Beispiel, dann sehen wir, viele gehen wieder weg. Sie haben diese Herrlichkeit nicht wirklich erkannt. Sie haben gesehen, ja, er gibt uns Brot und Fische, aber sie haben nicht wirklich erkannt, was in dieser Person steckt. Nun, neben der persönlichen Offenbarung der Herrlichkeit gibt der Herr Jesus aber auch selbst Hinweise auf eine, und jetzt kommt es, auf eine noch zukünftige Herrlichkeit. Wir gehen nochmal zu Matthäus 16, Vers 27 und 28. Da sagt der Herr Jesus zu seinem kleinen Kreis: Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen, und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Wahrlich, ich sage euch, Es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden und so weiter. Der Herr Jesus wird kommen und dann Vers 28b, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Und das erwähnt der Herr Jesus dann, je mehr es zu seinem Leiden und seinem Tod kommt, erwähnt er das immer öfter. Kapitel 25, Vers 31. Da erwähnt er schon wieder irgendwas mit einer anstehenden Herrlichkeit. Kapitel 25, Vers 31. Wenn aber der Sohn des Menschen in seine Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Oder auch Kapitel 26, Vers 63 und 64. Jesus ist jetzt hier gerade mitten im Gericht. Jesus aber schwieg, und der Hohepriester begann und sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus spricht zu ihm: Du hast es gesagt. Überdies sage ich euch, künftig werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Also Jesus bekennt, dass da Herrlichkeit da ist und dass diese auch einmal kommen wird. Mal im privaten Rahmen, hier in dem Fall jetzt in Matthäus 26 auch in einem Art öffentlichen Rahmen. Wir sehen, dass die ausstehende Herrlichkeit, die einmal erscheinen wird, anders aussehen wird als beim ersten Mal. Ja, es ist sogar völlig gegensätzlich. Für alle Menschen wird sie weltweit sichtbar sein und sie wird in voller Pracht und Herrlichkeit sein. Und es gibt auch andere Stellen, wer das mal nachlesen möchte, in Philipper 2, Vers 9 oder 2. Petrus 3, Vers 10. Auch da wird uns von den Aposteln immer wieder erklärt und vorausgesagt, ja, es wird einmal zu dieser Herrlichkeit kommen. Also wir kommen zu einem Zwischenfazit. Das irdische, menschliche Leben dieses Herrn Jesus zeigt keine wirklich sichtbare Herrlichkeit für uns auf den ersten Blick, aber trotzdem ist sie vorhanden, sie ist eben nur verborgen. Und diese Herrlichkeit wurde nur ganz bestimmten Menschen offenbar, und zwar insbesondere denen, die sich demütigten, die sich auf den Herrn Jesus einließen, ja, die auch letztendlich Zeit mit ihm verbrachten. Und es klang ja auch in den vorherigen Predigten zu dieser Reihe bereits durch. Jesus erschien in Schwachheit, aber er war nicht schwach. Er kam nicht für die Elite der Menschen, sondern er kam für Kranke, er kam für Schwache und Verworfene. Und diese Menschen, diese Verworfenen, sie erhielten dieses Vorrecht, die Herrlichkeit Jesus in dieser Schwachheit zu erkennen. Und das zeigt uns doch diese einfache Schönheit, diese Eleganz in der Herrlichkeit Jesu, die auch noch heute gilt. Seine Herrlichkeit wird im Schwachen erkannt. Wir werden vergeblich danach suchen, eine menschliche, sichtbare Herrlichkeit im Evangelium zu finden. Sie ist in dieser Welt nicht zu finden. Sie ist allein in der Torheit des Kreuzes zu finden. Die Herrlichkeit Jesu ist allein in der Torheit, in der Dummheit des Kreuzes zu finden. Und in der Vorbereitung hat mich das so an das erinnert, was Sascha vergangenen Sonntag, glaube ich, war das, mit uns gelesen hat, aus 1. Korinther 1, Vers 26. 1. Korinther 1, Vers 26. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte macht, was ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Kein Mensch soll sich jemals dafür rühmen, die Herrlichkeit Gottes zu erkennen, weil er etwas Besonderes ist. Ich möchte zu unserem dritten Punkt kommen. Was bedeutet die Herrlichkeit für mein Leben? Und dieser dritte Punkt ist für mich in der Vorbereitung wirklich nochmal sehr, sehr wichtig geworden, da einen kleinen Fokus auch nochmal drauf zu setzen. Wisst ihr, es ist ja schön, dass wir in Matthäus verstanden haben, wie sich die Herrlichkeit Jesus zeigt oder eben auch nicht zeigt. Aber die Frage stellt sich doch auch, was hat das mit mir zu tun? Welche Bedeutung hat diese Herrlichkeit für mein Leben? Und vielleicht frag dich das jetzt mal auch jetzt in diesem Moment einfach selber. Denk mal über dein Leben nach und frag dich, welche Bedeutung hat die Herrlichkeit aktuell in deinem Leben? Hat sie überhaupt eine Bedeutung in deinem Leben? Ich möchte zuerst festhalten, egal wie du zu dem Herrn Jesus stehst, er ist und bleibt anbetungswürdig. Wir stellen fest, dass der Herr Jesus herrlich ist, dass er die Herrlichkeit seines Vaters in sich trägt. Und es ist einfach Fakt, es wird der Tag kommen, an dem jedes Knie sich vor ihm beugen wird. Und es ist ganz egal, ob du dich als sein Kind nennst oder nicht, auch du wirst einmal diese Herrlichkeit erkennen und wirst dich vor ihm beugen müssen. Natürlich wünsche ich mir für dich, dass du das als Kind Gottes tust und nicht als Feind. Aber das ist eine Sache, die wir wirklich nicht vergessen dürfen. Der Herr Jesus ist herrlich und anbetungswürdig, auch wenn sie aktuell vielleicht vielen Menschen verborgen ist. Und mir ist es auch ein ganz großes Anliegen für mich persönlich und auch uns als Gemeinde, dass wir das verstehen, dass wir in diese Versammlung kommen, um uns nicht zurückzulehnen, sondern um Gott zu loben, um seine Herrlichkeit zu erkennen, zu verstehen, was sie ist und dass wir gemeinsam ihn loben und anbeten. Und ich hoffe, dass wir immer mehr und mehr in diese Herrlichkeit, ja, dass wir da hineinversetzt werden, dass sie uns begegnet und dass wir durch sie in Staunen versetzt werden. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass ohne die Erkenntnis dieser Herrlichkeit auch grundsätzlich gar keine Bekehrung möglich ist. Jeder, der sich von uns hier als Kind Gottes nennt, der muss mindestens einmal in seinem Leben Begegnung mit dieser Herrlichkeit gehabt haben. Und gerade in 1. Korinther 1, Vers 30, das möchte ich mit euch auch nochmal lesen. Ah nee, das haben wir gerade gelesen, Entschuldigung. Gerade da wurde uns ja nochmal bewusst, dass die Herrlichkeit, dass in Christus uns dass Christus uns zur Weisheit wurde, das eigentlich, was verworfen ist, das wurde uns zur Weisheit, zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und Erlösung. Das ist in 1. Korinther 1, Vers 30. Und nur wer das wirklich verstanden hat, welche Herrlichkeit in diesem ja scheinbar schwachen Menschen Jesus steckt, der konnte auch seine Errettung darin sehen. Und wisst ihr, diese Erkenntnis ist nur dem verfügbar, der sich auch demütigt. Gott zeigt sich in dem Schwachen und es ist tatsächlich so, dass es für manche Menschen ein großes Problem ist. Mein Vater selbst hat das mal erwähnt. Wer ihn nicht kennt, also, ja, ist ein russischer Elitesoldat, hatte ja eine harte Zeit hinter sich. Gibt es einige Storys zu erzählen, aber er hat schon viel weggesteckt im Leben, vor allem auch im russischen Militär. Und als er in Deutschland mit dem Herrn Jesus in Berührung kam, hatte er ein Problem mit diesem Jesus. Er wollte nicht akzeptieren, dass dieser Jesus da am Kreuz hängt. Für manche Menschen ist das wirklich eine Torheit, dieses Kreuz. Und es kann sie daran hindern, zu Gott zu kommen. Ein weiterer Punkt der Herrlichkeit in meinem Leben, die auch Einfluss hat, ist, dass sie mich vor Sünde schützt. Und jetzt ist die Zeit recht vorangeschritten, aber ich möchte trotzdem noch eine Sache aus dem Buch von Tozer lesen, über das Wesen Gottes. Und zwar schreibt Tozer: Wenn die Menschen keine Ehrfurcht vor Gott haben, übertreten sie ohne Zögern die göttlichen Gebote. Die Furcht vor der Konsequenzen kann sie nicht mehr erschrecken, sobald die Gottesfurcht verschwunden ist. Von unseren Vätern im Glauben hieß es, und sie wandelten in der Furcht Gottes und dienten dem Herrn in Furcht. Wie intim ihre Gemeinschaft und wie kühn ihre Gebete auch waren, die Grundlage ihres Glaubenslebens war die Vorstellung von einem erhabenen und furchteinflößenden Gott. Diese Vorstellung durchzieht die ganze Bibel und veranschaulicht uns den Charakter der Heiligen. Diese Gottesfurcht war mehr als nur die Wahrnehmung einer Gefahr, sie war eine nicht rationale Furcht, die dem Menschen in der Gegenwart des allmächtigen Gottes ein Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit vermittelte. Wenn du dich Kind Gottes nennst, dann ist das Bewusstsein und die Erkenntnis über die Herrlichkeit Jesu grundlegend wichtig für dein Glaubensleben. Wenn wir die Ehrfurcht vor der Herrlichkeit verlieren, dann fällt es uns leichter, in die Sünde zu fallen. Hast du gerade mit Sünde zu kämpfen? Findest du dich immer wieder in dieser einen Sünde wieder, aus der du schon lange heraus willst? Stell dir die Frage, wie sieht es mit deiner Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes aus? Ist sie dir im vollen Maß bewusst? Ein letzter und der vielleicht wichtigste Punkt für unser Leben, die Bedeutung der Herrlichkeit für unser Leben, ist, die Betrachtung der Herrlichkeit Jesu bewirkt in uns Veränderung. Lass uns nochmal zuletzt 2. Korinther 3, Vers 18 aufschlagen. In dem Kontext geht es darum, dass wir Zugang zu Gott haben. Und in 3, Vers 18 heißt es, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Es heißt, indem wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden wir in dasselbe Bild verwandelt. Und dieses Anschauen, das wird uns hier auch beschrieben, es ist nicht direkt, sondern es steht hier, es ist ein Anschauen wie in einem Spiegel. Also es ist noch in gewisser Weise verschwommen und unklar. Wir können die Konturen vielleicht erkennen, die Facetten, aber dieses Anschauen, das aktuell noch in einem Spiegel erfolgt, also nicht vollständig ist, diese verwandelt uns. Wir schauen die Herrlichkeit des Herrn, anschauen wie in einem Spiegel, wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir werden dieser Herrlichkeit beim Anschauen immer ähnlicher, wenn sie uns beständig und regelmäßig vor Augen ist. Und diese Veränderung, die geschieht eben auch stufenartig, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Also, wenn wir Veränderungen in unserem Leben wollen, Wachstum in unserem geistlichen Wollen, dann müssen wir uns beständig die Herrlichkeit Gottes vor Augen halten. Und das Schöne ist, wir werden diese zukünftig auch einmal völlig sehen. Ich schlage dazu, das müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, nur einmal ganz kurz 1. Johannes 3, Vers 2 auf. Da schreibt er, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Noch ist aktuell unsere Stellung in Christus nicht erkennbar. Man könnte vielleicht sagen, unsere Herrlichkeit, die wir in ihm haben, ist noch nicht sichtbar erkennbar. Aber wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann wird diese Stellung in ihm völlig sichtbar werden. Ja, warum? Ja, der Vers 2b sagt es uns. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Aktuell sehen wir diese Herrlichkeit nur verschwommen in einem Spiegel. Aber wenn er dann kommt, dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Und wir werden durch das verschwommene Anschauen der Herrlichkeit, werden wir stückweise vollendet. Aber wenn wir ihn dann in seiner Herrlichkeit und Pracht sehen, dann werden wir vollständig verändert werden. Wie kann ich mir die Herrlichkeit Gottes anschauen? Ich gehe nochmal zurück zu 2. Korinther 4. Vers 6 gibt uns da die Auflösung. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in euren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Jesus hat die Herrlichkeit Gottes offenbart. Und wenn wir ihn anschauen, dann werden wir erleuchtet mit der Herrlichkeit Gottes. Und dieses Erkennen dieser Herrlichkeit, haben wir festgestellt, das braucht manchmal Kraft. Es braucht Nerven, es braucht Zeit. Es muss sich damit auseinandergesetzt werden, aber es lohnt sich. Und nur weil wir manchmal keine Veränderung in uns sehen, heißt es nicht, dass sie nicht stattfindet. Es wird in 2. Korinther 3 das Beispiel von Mose genommen, der diese Erscheinung hatte und dann sein Gesicht verhüllen musste von der Herrlichkeit. Und dort heißt es in 2. Mose 34, heißt es, dass der Mose gar nicht merkte, dass sein Angesicht sich veränderte. Und so kann es auch bei uns sein, dass wir vielleicht manchmal enttäuscht sind, Mensch, ich schaue mir schon ständig diese Herrlichkeit an, aber ich werde nicht verändert. Ja, manchmal merkst du es nicht, aber die Menschen um dich herum merken es. Liebe Geschwister, wir wollen uns die Herrlichkeit Gottes vor Augen halten und ich hoffe, dass wir das wirklich mitnehmen können, dass wir uns fragen, inwiefern erkenne ich diese Herrlichkeit in meinem Leben? Lasst uns in aller Demut vor Gott kommen und ihn anflehen, dass er sie uns zeigt und wir dadurch verändert werden. Amen.